Jawohl, ich bin Konstantin, vielleicht habt ihr mich schon mal gesehen. Ich werde heute euch ein kleines Update geben, wie es gerade um die Vorratsdatenspeicherung steht und warum wir bei Digital Courage glauben, dass der Ansatz des Quick Freezes eine Chance sein könnte, um die VDS endgültig zu beerdigen. Mich interessiert dazu eure Meinung. Palun hat ja auch gerade schon gesagt, ihr könnt Fragen dazu jetzt live eingeben. Ansonsten postet
Ja,
aber auch
dann
gerne
komm mal nicht
mit
zu
Hashtag
hören.
Firechance
Was?
bei Mastodon.
Aber es
Ich werde da
kommt
auch
Konstantin, die
heute
Probe.
Abend
Das
nochmal
hat sich noch
reinschauen.
irgendwie als
Da
Laie
könnt ihr mich auch
geoutet.
direkt erreichen.
Das
Meine
ist doch
Handles sind hier
scheiße.
auch mit eingeblendet.
Ja, wieso?
Oder? Sind meine Handles schon eingeblendet? Bei Mastodon at Konstantin at digitalcourage.social und bei Twitter der Macher. Ich gebe euch jetzt einmal einen ganz kurzen Überblick, wie das heute abläuft. Und zwar werde ich einmal skizzieren, was ist denn überhaupt die Vorratsdatenspeicherung und was ist dabei das Problem? Was ist bisher passiert? Wie steht die neue Ampelkoalition zu der Vorratsdatenspeicherung? Was ist Quick Freeze und wie geht es dann weiter? Erstmal ein ganz kurzer Überblick. Also die Vorratsdatenspeicherung gibt es ja jetzt schon so lange das Konzept, ihr werdet es sicher schon kennen, aber ich fasse es nochmal einmal ganz kurz zusammen. Und zwar werden damit sämtliche Verbindungsdaten, Anrufe, SMS, IP-Adressen, Standortinformationen von Personen gespeichert. Das wird begründet mit Verbrechensbekämpfung, betrifft aber die gesamte Bevölkerung. Das heißt, wann rufst du jemanden an und wen? Wann hast du Grindr oder Tinder benutzt? Wer hat vor der Veröffentlichung einer investigativen Recherche Kontakt zu den Journalistinnen gehabt? Verbindungsdaten sind sehr sensible Daten. Und alleine aus Metadaten können weitgehende Rückschlüsse gezogen werden über unser persönliches Leben, darüber, welche Interessen wir haben oder was für berufliche und politische Kontakte wir haben. Und eine solche anlasslose Vorratsdatenspeicherung widerspricht dem europäischen Grundrecht auf Privatsphäre und schadet einer freiheitlichen Gesellschaft und Demokratie. Deswegen fordern wir bei Digital Courage, die Vorratsdatenspeicherung zu verbieten. Ich gebe euch mal jetzt einen ganz kurzen Abriss, was es dazu bisher gab und was wir dazu gemacht haben. Da will ich mich aber relativ kurz halten, denn ihr findet auf unserer Webseite unter digitalcourage.de/Vorratsdatenspeicherung viel Informationen dazu und auch eine Chronik, was bisher passiert ist. Wir haben in den letzten 2 Jahrzehnten dazu, also noch weit bevor ich bei Digital Courage überhaupt angefangen habe, haben sich da Rena und Padalun schon lange engagiert und politische Aufklärungsarbeit geleistet. Denn wir wollen am Ende des Tages, dass Parlamente Mehrheiten haben, die die Vorratsdatenspeicherung ablehnen. Wir haben öffentlich gegen die Vorratsdatenspeicherung mobilisiert, mit Großdemonstrationen, Stichwort dazu ist Freiheit statt Angst. Und mit Berufung auf die Verfassung haben wir unsere Grundrechte eingeklagt. Und Moment, da ist mir einmal eine Folie durcheinander gesprungen. Na gut, da habe ich eine Folie vergessen. Kein Problem. Und zwar wurde die Vorratsdatenspeicherung schon einmal abgelehnt. Und zwar waren das schon 2008 und 2009, dass die verabschiedet wurde und hat Digital Courage gemeinsam mit vielen anderen Verfassungsbeschwerde eingereicht und dem hat dann auch das Bundesverfassungsgericht früher oder später nachgegeben. Und jetzt könnte man sich denken, dann lassen sich Politikerinnen und Politiker belehren und sagen, gut, wenn das nicht vereinbar ist mit unseren Grundrechten, dann machen wir das einfach nicht mehr und suchen andere sinnvolle Instrumente. Hat aber leider nicht funktioniert. Die Große Koalition 2015 hat dann gesagt, na gut, dann verabschieden wir halt nochmal eine neue Vorratsdatenspeicherung, nennen sie leicht anders und vielleicht klappt es ja diesmal. Und das ganze Konzept, wie man hier auf dieser Grafik vielleicht sehen kann, ist so langsam schon ins Schimmeln gekommen. Weil man es immer wieder mit denselben alten Leiern versucht, obwohl das schon etabliert als grundrechtswidrig ist. Also, was haben wir gemacht? Nochmal von vorne, nächste Verfassungsbeschwerde. Mehr als 37.000 Menschen haben die Klage mit unterzeichnet. Vielen Dank dafür. Dabei auch 20 prominente BeschwerdeführerInnen, zum Beispiel eben Padalun und Rena Tangens von Digital Courage, aber auch der Kabarettist Marc-Uwe Kling, die Schriftstellerin Julie C. oder auch der heutige Europaabgeordnete Patrick Breyer waren da sehr engagiert. SpaceNet, das ist ein bayerischer Internet Service Provider, hat auch geklagt und vor einem Verwaltungsgericht erwirken können, dass die Vorratsdatenspeicherung temporär ausgesetzt wird, da sie gesagt haben, wir wollen diese Daten überhaupt gar nicht erst vorhalten. das ist teuer, das ist ein Sicherheitsrisiko und sie sehen das nicht als ihre Aufgabe, anlasslos Vorratsdaten zu speichern. Und diese Klage wurde dann im EuGH vorgelegt. Dazu haben wir auch ein Hintergrundgespräch in unserem DC Talk Podcast. Findet ihr auch auf der Webseite, wenn ihr da ein bisschen mehr dazu hören wollt. Und erfreulicherweise hat dann nach vielen jahrelangen Wartens der EuGH am 20. September diesen Jahres die deutsche VDS für grundrechtswidrig erklärt. Ja, das ist ein riesiger Erfolg, weil wir wieder schwarz auf weiß bekommen haben, was wir seit 2 Jahrzehnten sagen, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht mit unseren Grundrechten vereinbar ist und dass es auch nicht die richtige sicherheitspolitische Maßnahme ist. In den Details stecken ziemlich wichtige Aussagen bei dem Urteil. Zum Beispiel, dass auch eine kurzfristige Speicherung ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre der Menschen ist. Das heißt, auch eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung, die sich nur auf 3 Wochen oder sowas beziehen würde, wäre genauso ein schwerwiegender Eingriff und damit nicht zulässig. Es gibt den Begriff der nationalen Sicherheit und SicherheitspolitikerInnen versuchen den immer gerne aufzuweiten auf alles Mögliche, aber der EuGH hat festgestellt und bekräftigt, nein, hiermit ist wirklich nur im engeren Sinne die sogenannte nationale Sicherheit gemeint und nicht schwere Straftaten. Das heißt, wenn es ein großes Ereignis, ein kriegerisches, ein von größeren terroristischen Anschlag oder so etwas gibt, das sind Anlässe, die die nationale Sicherheit bedrohen können, aber nicht schwere Straftaten wie ein Mord. Und das ist deswegen auch kein legitimer Grund, die allgemeine Vorratsdatenspeicherung umzusetzen. Und auch sehr wichtig, da viele PolitikerInnen in diesem Bereich gerne mal argumentieren, na, wenn wir die Daten schon haben, können wir sie auch einfach verwenden für andere Anlässe. Und da hat der EuGH ganz klar gesagt, nein, wenn für solche ganz konkreten Bedrohungssituationen Daten erhoben werden, die nur dafür verwendet werden dürfen, dann darf man sie auch nicht zweckentfremden. Das Problem ist, das Gericht hat auch ein paar Ausnahmen definiert und zur Bekämpfung schwerster Kriminalität gesagt, sie lassen da gewisse Anwendungsfälle zu, einer sogenannten gezielten Vorratsdatenspeicherung. Und das könnte dann mit Unionsrecht vereinbar sein. Das könnte zum Beispiel heißen, dass ein bestimmter Personenkreis zu überwachen ist oder ein Gefahrengebiet, also Orte mit besonders schwerer Kriminalität. Da kommen Bahnhöfe, da kommen Flughäfen immer in Frage, weil die ja allgemein als so ein Sicherheitsrisiko angesehen werden. Wir betonen an der Stelle aber auch, das Gericht sagt, das müsse verhältnismäßig und zielführend sein. Und bisher ist der Stand, dass Vorratsdatenspeicherung nicht zielführend ist, um wirklich Verbrechen zu bekämpfen. Denn man macht die Nadel im Heuhaufen sehr viel schwieriger zu finden. Man sammelt unglaublich viele Daten über alle Bürgerinnen und Bürger, Verbindungsdaten en masse, und dann zu versuchen, aus diesem Datenpool noch sinnvolle Erkenntnisse zu ziehen, wird eigentlich gar nicht einfacher. Das heißt, Regierungen müssen hier auch zeigen, dass selbst wenn das unter gewissen Umständen zulässig sein könnte, eine zielführende, anlassbezogene Vorratsdatenspeicherung einzuführen, müssten sie auch zeigen, warum das wirklich zielführend ist, weil das ist das in der Regel nicht. Und ein weiteres großes Problem, das wir mit dieser Ausnahmeregelung haben, ist, dass gerade solche Gefahrengebiete sind häufig Wege, um gesellschaftliche Gruppen zu diskriminieren. Bei solcher Polizeiarbeit werden bestimmte Gruppen überproportional häufig ins Visier gefasst. Dann bekommt man auch wieder mehr Daten über sie. Im Zweifelsfall wird dort mehr ermittelt, wo man mehr von diesen Daten hat. Und dann ist es so ein sich immer und immer wieder wiederkehrender Prozess, der zu rassistischen und anderen diskriminierenden Ermittlungspraktiken führen kann. Der EuGH hat auch gesagt, eine direkte Sicherung vorhandener Daten könne zulässig sein. Das diskutiert man unter dem Namen Quick Freeze und da werde ich auch gleich drauf eingehen, was es damit auf sich hat. Dann wurde leider auch vom EuGH gesagt, es könne eine allgemeine und unterschiedslose IP-Vorratsdatenspeicherung geben unter bestimmten Bedingungen. Und da hat man schon direkt gesehen, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und viele andere ÜberwachungspolitikerInnen aus den Bundesländern haben gesagt, das wollen wir direkt umsetzen. Wir wollen bis an das Maximum dessen, was der EuGH hier zulässt. Und da finde ich eine Erläuterung, die an einer Stelle im Urteil steht, sehr wichtig. Und zwar wird dort gesagt, Regierungen der europäischen Länder sollten nicht anfangen oder sollten nicht deuten, dass das, was der EuGH als gerade noch zulässig erachtet, auch die richtige Sicherheitspolitik sei. Denn gute Sicherheitspolitik versucht nicht, Grundrechte maximal einzuschränken oder auszuhöhlen und dadurch Sicherheit zu erreichen, sondern Freiheit und Sicherheit sind zwei Güter, die sich nur gegenseitig bedingen und verstärken. Und nur wer frei ist, kann auch sicher sein. Dann 2021, noch vor diesem Urteil, wurde ein neuer Bundestag gewählt. Und wir hatten ja jetzt 16 Jahre lang eine Bundesregierung mit CDU-Führung. Und das war mal die Gelegenheit und eine Hoffnung, in Berlin für einen Kurswechsel in der Digitalpolitik zu werben. Deswegen haben wir uns eingebracht in die Koalitionsverhandlungen, haben dazu auch so eine schöne Handreichung geschrieben, die ich jetzt gerade hier nicht rumliegen habe, aber die findet ihr auch auf der Webseite. Dort haben wir Prioritäten für die neue Bundesregierung definiert. Und eine dieser Prioritäten unserer Forderungen war zu sagen, die neue Bundesregierung muss das Ende der Vorratsdatenspeicherung einfordern und voranbringen. Und wir haben gehofft, dass sich jetzt in den Ministerien nicht mehr nur beratungsresistente ÜberwachungspolitikerInnen befinden, sondern wir dort eben eine positive, konstruktive Dialogbereitschaft finden können. Leider ist das so ein bisschen ein gemischtes Verhältnis. Es gibt dort Stimmen, die sagen, wir wollen auf keinen Fall mehr eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Marco Buschmann, der Justizminister, positioniert sich dort eindeutig gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das Bundesinnenministerium, in dem ja seit fast zwei Jahrzehnten CDU-besetzte Beamte arbeiten, steht weiter ganz klar zur Vorratsdatenspeicherung und versucht jetzt eben unter der Führung von Nancy Faeser als Bundesinnenministerin eine anlasslose IP-Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Der Koalitionsvertrag hat deswegen auch so eine pragmatische Formulierung genommen, die sagt, Pi mal Daumen, ja, wir warten mal ab, was die Gerichte sagen. Ne? Erinnerung, der Koalitionsvertrag wurde vor dem EuGH-Urteil geschrieben. Und dann machen wir das, was wir halt dürfen. Und da steht dann drin, angesichts der gegenwärtigen rechtlichen Unsicherheit, wegen dem bevorstehenden Urteil, warten wir ab. Und dann werden wir die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher, anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können. Da steckt schon eigentlich dieser Koalitionsstreit mit drin. Da steckt sowohl weiterhin das Wort der Vorratsdatenspeicherung drin, was SPD-Innenministerin Nancy Faeser möchte, als auch der Versuch, das rechtssicher, anlassbezogen und mit Richtervorbehalt und Richterinnenvorbehalt zu regulieren. Und das ist eher die Position, die hier der Bundesjustizminister vertritt. Und deswegen ging es dann auch direkt nach dem EuGH-Urteil los. Das war noch nicht mal kalt, sage ich mal, aus dem Druck herausgekommen. Da gab es schon die ersten Presseinterviews, wo versucht wurde, das zu deuten, in welche Richtung das EuGH-Urteil dann die Richtung maßgeblich definieren sollte. Dabei war ja die ganz klare Botschaft des EuGH-Urteils, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung grundrechtswidrig ist und so nicht einfach wieder reproduziert werden darf. Dann hat als nächstes Marco Buschmann seinen Vorschlag vorgelegt. Und zwar nennt sich das Quick Freeze. Und der ist jetzt gerade in der Ressortabstimmung. Das heißt, das ist noch ein Entwurf, noch kein Beschluss. Und Netzpolitik.org hat den veröffentlicht. Da kann man den in voller Länge nachlesen. Ist JuristInnendeutsch. Das heißt, viele Formulierungen machen überhaupt gar keinen Spaß, weswegen wir da auch anwältliche Hilfe haben, um das alles ordentlich zu deuten. Und das sind als wichtigste Punkte, die ich hier vielleicht einmal zusammenfassen möchte. Es wird Paragraph 108g aus dem entsprechenden Gesetz geändert und soll dann eine Erhebung von Verkehrsdaten und Sicherungsanordnungen ermöglichen. Es soll keine vorgeschriebene Mindestspeicherpflicht für ISPs geben, also für Internet Service Provider. Das ist ja, was immer wieder diskutiert wird. Gerade diesen Sommer hat noch die CDU im Bundestag eingebracht, man solle doch für mindestens 6 Monate Daten speichern. Das ist in diesem Gesetz nicht vorgesehen. Es soll einen RichterInnenvorbehalt geben zu Beginn eines Quick-Freeze-Verfahrens und der funktioniert so. Wenn es eine Straftat gibt, welche in einem gewissen Straftatkatalog zugelassen ist, dann darf ein Antrag gestellt werden, dass Internet Service Provider die Daten, die sie gerade schon in ihrem laufenden Verkehr erheben, nicht mehr gelöscht werden. Das heißt, in der Regel sind das vielleicht so ein paar Tage, die ein ISP für die Verarbeitung von Rechnungen, für gewisse administrative Abläufe die Daten vorhält. Es kann aber auch weniger sein, theoretisch, weil es da keine genaue Frist gibt. Wenn diese Daten da noch vorliegen, dann kann ein Antrag gestellt werden mit RichterInnenVorbehalt und gesagt werden, so, die jetzt nicht löschen. Und dann hat man nochmal Zeit, einen Antrag zu stellen, ob man diese Daten noch auswerten darf. Das heißt, es ist ein zweistufiges Verfahren. Zu den Straftaten, die darunter erfasst sind, das sind noch relativ viele. Da steht natürlich Mord und Landesverrat. Ne? Da wurde Netzpolitik.org ja auch schon mal mit angeklagt oder das wurde ihnen schon mal vorgeworfen. Straftaten gegen die Landesverteidigung, Bandendiebstahl, Raub, Betrug, Urkundenfälschung, Bestechlichkeit, Steuerhinterziehung, Verleiten zur missbräuchlichen Asylantragstellung und noch Drogendelikte. Also doch schon ein relativ umfangreicher Katalog. Und wenn eine solche Straftat dann plausibel vorliegt, wenn also das nachgewiesen werden kann, dass man einen begründeten Verdacht hat, dass man in diesen Daten noch wirklich relevante Informationen für eine konkrete Straftat findet, dann kann eben mit einem weiteren Antrag ans Gericht beantragt werden, diese Daten auswerten zu dürfen und ansonsten verfallen sie. Dafür habe ich mir so ein bisschen ein Maskottchen ausgedacht, ein Sinnbild, einen Goldfisch. So ein Goldfisch stelle ich mir so vor, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber die Legende sagt ja, dass Goldfische innerhalb von ein paar Sekunden alles wieder vergessen. Dann sind sie einmal im Kreis geschwommen und ist wieder vorbei. Und das wäre ja das Idealszenario, dass quasi nur ganz kurzfristig die Daten, die bei ISPs eh schon vorliegen, eben in der Verarbeitung gespeichert werden und dann so schnell es sinnvoll für den Betriebsablauf ist, auch wieder gelöscht werden. Wenn jetzt eine Strafverfolgungsbehörde diese Daten aber haben möchte, dann setzt das Quick Freeze ein und das Wasser, in dem der Fisch drin ist, gefriert. Das überleben Fische wahrscheinlich leider nicht. Es ist ja ein Grundrechtseingriff immer noch. Deswegen finde ich dieses Bild eigentlich ganz spannend, weil es verdeutlicht, dass auch wenn man diese Speicheranordnungen vornehmen kann, ist es kein lapidarer Vorgang, sondern es ist immer noch ein Eingriff, den man richterlich prüfen muss und der auch nur in wirklich notwendigen Fällen angewendet werden darf. Und deswegen finde ich dieses Bild ganz nett. Ihr könnt ja mal auch schreiben, ob ihr das auch spannend findet und ob wir für dieses Maskottchen einen Namen finden sollten. Es gibt so ein paar Implikationen von Quick Freeze. Zum einen bräuchtest du RichterInnen, die jederzeit kurzfristig verfügbar sind. Denn wenn Daten nur ganz kurz gespeichert werden, dann muss natürlich auch so ein Antrag schnell bearbeitet werden. Da besteht natürlich die Gefahr, dass RichterInnen das leichtfertig durchwinken. Es gibt die große Gefahr, dass so eine Mindestspeicherfrist, die jetzt gerade noch nicht existiert, reinverhandelt wird. Dass also das Innenministerium und das Justizministerium vielleicht auch im Kompromiss für ein anderes Gesetz sagen, okay, wir nehmen jetzt doch noch eine Mindestspeicherfrist mit auf. Und damit wäre natürlich das ganze Quick-Freeze-Verfahren wieder hinfällig, weil dann hätte es ja wieder eine anlasslose Speicherung von Daten. Es könnte aber auch sein, dass das Gesetz erstmal so beschlossen wird, wie es jetzt ist. Und später kommen dann andere ÜberwachungspolitikerInnen und argumentieren, ohne Mindestspeicherfrist macht das für uns alles gar keinen Sinn, also müssen wir jetzt nachschärfen. Das sind also sehr konkrete Gefahren hier. Auch ist die Frage, gibt es vielleicht die Möglichkeit, die Menge an Daten, die hier gespeichert werden, stärker noch zu begrenzen oder stärkere Kontrollmechanismen zu verankern? Denn wir sehen auch eine große Gefahr, dass es könnte passieren, dass du hast jetzt einen Görlitzer Park und da wird wegen einem Drogendelikt ermittelt und gespeichert. Und dann ist dieses Delikt ermittelt und fertig und dann gibt es das nächste. und das nächste und das nächste. Und dann hast du plötzlich auch wieder eine kontinuierliche Speicherung, obwohl mit Quick Freeze eigentlich ja dem einen Einhalt geboten werden soll. Dass man sagt, nein, nur für diesen konkreten Anlass kurzfristig zu ermitteln, das zeitlich begrenzt. Das heißt, da bräuchte es Schutzmaßnahmen. Und vielleicht könnte ein Instrument sein, dass man den flächendeckenden Einsatz eben verhindert, indem man dafür sorgt, dass eine Häufung an einem geografischen Ort nicht zulässig ist. Müsste man darüber diskutieren. Auch wäre eine Hoffnung, dass über eine umfangreiche Informationspflicht für alle Betroffenen eines solchen Verfahrens, das heißt, solltest du von einem Quick-Freeze-Speicherverfahren betroffen worden sein, selbst als nicht zu ermittelnde Person, könnte das ja passieren, wenn diese Personen alle informiert werden, hätte das einen Effekt, dass weniger ins Blaue hinein gefischt werden könnte. Und das würde vielleicht auch dafür sorgen, dass eben eine übermäßige Häufung dieser Speicheranordnungen zumindest transparent wird und auch wiederum eine Gegenwehr ermöglichen kann und eben auch juristisch angegriffen werden kann. Denn nur wenn du weißt, dass du von einer ungerechtfertigten Maßnahme betroffen bist, kannst du das ja überhaupt erst einklagen. Wir glauben auch, das Gesetz müsste explizit vorschreiben, dass keine neuen Speicherpflichten durch ISPs entstehen dürfen. Das heißt, wer im Moment keine Daten einer bestimmten Art und Weise erhebt, weil er sie überhaupt gar nicht braucht, sollte dazu auch nicht verpflichtet werden, um einer Quick-Freeze-Anordnung später potenziell nachkommen zu können, sondern Quick-Freeze darf sich nur beziehen auf solche Daten, die wirklich auch aus betrieblichen Gründen bereits vorliegen. Die Gefahr einer Mindestspeicherfrist sollte ausgeschlossen werden, indem man das eben verankert, dass eine Mindestspeicherungsfrist von Daten nicht nachgeschoben werden kann, dass so etwas absolut nicht zulässig ist. Und ich glaube, nur so könnte auch eine gewisse Akzeptanz für das Verfahren hergestellt werden. Jetzt die Frage, wie geht es weiter? Der Vorschlag von Justizminister Buschmann ist jetzt in der Ressortabstimmung. Wir haben schon gehört, Innenministerin Faeser ist gegen diesen Vorschlag. Sie sagt, das könnte man zwar ergänzen zu einer anlasslosen IP-Vorratsdatenspeicherung, aber als Ermittlungsinstrument alleine reicht ihr das nicht aus. Deswegen werden wir jetzt ganz genau beobachten, was in den Verhandlungen in der Koalition stattfindet und diesen Prozess kritisch begleiten, damit nicht irgendwelche faulen Kompromisse reinverhandelt werden, dass vielleicht am Ende bei der Chatkontrolle die FDP eine ihrer Forderungen bekommt, aber die SPD hier die Vorratsdatenspeicherung bekommt oder vielleicht auch ganz andere nicht damit verbundene Themen damit kombiniert werden. Sowas muss auf jeden Fall verhindert werden, da müssen wir ganz genau hinschauen. Ansonsten glauben wir aber, dass wenn dieses Quick-Freeze-Verfahren, wie es jetzt skizziert ist, nochmal ein bisschen verbessert wird, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, da sind noch zu viele Straftaten mit erfasst, da fehlen noch Kontrollmechanismen, um eine Anhäufungen und anlasslose Anwendungen davon auszuschließen. Wenn man hier nochmal eine Verbesserung vornimmt, dann ist das tatsächlich mal eine Chance für ein konstruktives Gespräch und dass man vielleicht wirklich die Vorratsdatenspeicherung beenden kann. Denn wir haben gesehen, die Vorratsdatenspeicherung, sie funktioniert nicht. Sie muss immer und immer wieder dann von Gerichten gekippt werden und Parlamente sollten das jetzt endlich mal eingesehen haben. Und da ist eine Chance mit Quick Freeze, dass das Parlament sagt, das ist der Weg, den wir einschlagen wollen, und die Vorratsdatenspeicherung wird jetzt endgültig beerdigt. Wir hoffen darauf, dass es klappt und wenn nicht, gehen wir wieder auf die Straße, machen wieder Großdemonstrationen und unsere AnwältInnen, die sind auch bereit. Danke.
Danke, Konstantin, bleibt am besten noch hier. Wir haben nämlich ganz viele Fragen und zwar keine. Vielleicht kommen noch welche, wir können auch noch einen Moment warten. Danke für den Vortrag. Ich freue mich sehr darauf, was nun passieren wird. Ich selber habe ja nun schon im Saal des Bundesverfassungsgerichts gesessen, mit Tränen der Rührung. Es ist im ZDF übertragen worden, wie ich in Tränen ausbreche, dass die Vorratsdatenspeicherung gekippt worden ist. Leider nicht für immer, deswegen arbeiten wir da dran und du arbeitest da noch dran und viele andere übrigens auch. Aber ich wäre schon sehr froh, wenn es mit Quick Freeze tatsächlich ein Instrument gäbe, weil es gibt Sachen, die müssen ermittelt, besser ermittelt werden können. Es muss besseren Schutz geben für Stalking-Opfer, Betrugsfälle. Auf jeden Fall, das ist schon, also das Netz ist noch nie ein rechtsfreier Raum gewesen, um mal diesem blöden Mythos entgegenzutreten. Und tatsächlich kriege ich jetzt hier gerade eine Frage. Wie kann man denn am effektivsten helfen, die Vorratsdatenspeicherung zu, Achtung, 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 zu verhindern? Da war das Wort.
Naja, also ihr könnt auf jeden Fall immer helfen, indem ihr schon mal Aufmerksamkeit dafür schafft. Wir informieren ja in unserem Newsletter, auf Mastodon, auf allen unseren Kanälen, auf der Webseite immer über aktuelle Entwicklungen. Und wenn sich jetzt zum Beispiel im Januar ein fauler Kompromiss reinverhandelt wird, dann könntet ihr uns helfen, da schnell eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Und im Zweifelsfall, ne, du hast die Großdemonstration damals mit durchgeführt, auch mit uns auf die Straße gehen. Denn wir müssen natürlich immer zeigen, dass wir uns nicht zermürben lassen und bis die nächsten Anläufe einer Vorratsdatenspeicherung uns immer dagegen stellen. Dann, wir sind ein spendenfinanzierter...
Wir brauchen uns aber nicht festkleben, ne?
Wir sind,
Wer weiß.
Da, wer weiß, ob das auch schon in den nächsten Strafkatalog dann mit aufgenommen wird. Ne? Ansonsten, wir sind halt ein spendenfinanzierter, gemeinnütziger Verein. Und ich habe vorhin schon mal erzählt, wir brauchen anwältliche Hilfe, wenn wir vom Bundesverfassungsgericht dagegen klagen, wenn wir solche ReferentInnenentwürfe studieren. Und das kostet Geld. Das heißt, Spenden ist immer auch etwas, was jeder machen kann, gerade auch als Fördermitglied. Ist das immer eine gute Sache, dann wissen wir langfristig, womit wir planen können. Ja. Wir müssen nicht von Monat zu Monat
Ich kann das ja mal mit einer Zahl überlegen. Also stellt euch vor, wir sind hier 22 Leute derzeit, die hier arbeiten. Wir brauchen noch mehr. Also das sehen wir immer deutlicher. Und wir haben etwa durch Mitgliedsbeiträge und regelmäßige Spenden die Hälfte dessen, was das kostet, drin. Aber die andere Hälfte fehlt uns regelmäßig. Also am besten wäre es natürlich noch, ihr werdet Mitglieder und falls ihr erbt, schickt uns das ganze Geld. Und wenn ihr sterbt, denkt nicht an die bucklige Verwandtschaft, sondern an uns und schreibt richtige Testamente.
Aber bleibt uns bitte noch lange erhalten.
Genau.
Ich würde mich auch freuen übrigens über sehr viel Feedback von euch. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieses Quick-Fees-Verfahren, wo die roten Linien sich jetzt weiterentwickeln, das ist etwas, wo wir auch als Zivilgesellschaft uns sehr viel miteinander austauschen müssen, damit wir da auch eine klare Position artikulieren. Deswegen wäre ich über euer Feedback sowohl jetzt direkt, aber auch der nächsten Tage direkt als Nachricht auf Mastodon per E-Mail. Ich freue mich da und das hilft auch wirklich für uns, ein Gefühl zu haben, wie ihr dazu steht.
Jetzt würde ich nochmal vom Werbeblock weggehen. Also der ist wichtig, aber ich liebe Werbeblöcke, besonders wenn ich sie gebe. Aber ich habe hier eine Frage, da wäre es mir lieb, wenn du sie vorliest und ich sie beantworten darf. Mhm. Das wäre diese hier.
Okay, zum Optimismus. Ich liebe den Optimismus, ich habe aber jegliche Hoffnung aufgegeben. Argumente werden schlicht ignoriert und Strohmann-Argumente immer wieder von vorne angefangen.
Ja, da muss ich einfach, ich möchte gern beantworten, weil ich natürlich jetzt damit, dass ich seit über 40 Jahren an diesen Themen arbeite und immer wieder so meine Selbstwirksamkeit in die Waagschale lege, bin ich ja nun jemand, der auch zeigt, dass man durchhalten kann. Also dieses, so klar ist das, wenn man so drauf guckt, na, dass man immer wieder aufstehen muss, weiterkämpfen muss, nochmal machen muss, dann kommen wieder die Strohmann-Argumente, das macht natürlich müde, aber zum Gewinnen gehört dazu, dass man sich nicht müde machen lässt. Ich glaube, dass das auch eine Einstellungssache ist. Und dann gibt es noch eine Sache, die für mich sehr wichtig war, um so lange durchhalten zu können. A, war ich nie allein. Also A, war ich immer mit Rena Tangens zusammen. Wir haben ja diesen Laden so zu zweit immer vorangedingst. Und wenn alles nicht mehr ging, lagen wir halt heulend in der Ecke, haben uns aber gegenseitig bestärken können. Und wir hatten immer eine Gruppe von Menschen um uns herum, die uns mitgetragen haben, zugearbeitet haben, auch mal kritisiert haben. Es wurde auch mal böse und laut, aber man hat sich immer wieder zusammengerauft. Und ich glaube, das ist wichtig. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass es gut ist, wenn in der Demokratie, für die man immer wieder eintreten muss, Dinge lange dauern, dass man kämpfen muss. Weil, stellt euch vor, mit einem Fingerschnipsen wäre irgendwas mal zu verändern. Dann wäre die Demokratie nicht sehr stabil. Es dauert einfach 10, habe ich mal gedacht, also 20 Jahre habe ich mal gedacht, sondern manchmal 50 Jahre, bis was funktioniert. Und dann muss man die Staffel weitergeben und auf jeden Fall dabei gesund bleiben. Psychologiekurs, Ende. Die nächste Frage lese ich vor. aus Mastodon kam von Claudia Fischer Transparenz. Sie arbeitet auch für Digital Courage hin und wieder. Aber eine sehr gute Frage, weil Claudia Fischer betreibt auch ein Portal für rituelle Gewalt und mit sehr vielen Informationen. Und sie fragt, aber die Laufzeiten der Polizei sind doch viel länger als die 6 Tage, die die Provider speichern. Gerade bei internationalen Ermittlungen, zum Beispiel in Sachen Gewalt gegen Kinder. Dafür hilft Quickfreeze dann also nicht.
Ich glaube auch, Quickfreeze kann nicht das Allheilmittel für alle möglichen Ermittlungsarbeiten sein. Also gerade wenn es um solche Fälle von Gewalt gegen Kinder geht oder auch Kindesmissbrauchsdarstellungen, da braucht es sehr viel zielgerichtete Polizeiarbeit. Da braucht es ErmittlerInnen, die gezielt daran arbeiten können, die solche Foren infiltrieren, über die sowas ausgetauscht wird. Denn auch Verbindungsdaten, die lassen sich ja kaschieren. Also wer in diesem Bereich kriminell ist und solche schlimmsten Verbrechen begeht, der gibt sich dann auch die Mühe, seine IP-Adressen zu verschleiern.
Also mir sagte mal ein Mensch, der tatsächlich für die Polizei arbeitet, also Polizist ist und Ermittlungen führt an Rechnern, dass er Vorratsdatenspeicherung gar nicht brauchen würde, weil er braucht andere Mittel. Er braucht, dass er am Rechner arbeiten darf und trotzdem aufsteigen kann im Polizeidienst. Weil es ist so, wenn man im Polizeidienst aufsteigt, hat man Führungsaufgaben und kann nicht mehr hacken. Stellt euch mal vor, ihr als Hackerinnen und Hacker, Hexen und Hacker dürftet nicht mehr hacken, sondern müsstet jetzt nur noch Aufgaben verteilen. Es würde euch auch keinen Spaß machen und vor allen Dingen wäre die Kompetenz dann weg. Und er sagte mir, ich brauche die nicht, ich will die gar nicht haben, sind mir viel zu viel Daten, ich brauche wenige Daten, ich muss gezielt arbeiten können und es ist halt auch so, letztendlich macht jeder Verbrecher Fehler und daran findet man sie. Dauert manchmal länger, aber in der Regel, er hat nicht gesagt, wir kriegen sie alle, das ist auch in der, ich sag mal, für eine freie Gesellschaft auch gar nicht wünschenswert. Übrigens in totalitären Gesellschaften kriegt man auch nicht alle, höchstens die falschen und insofern muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man auch nicht zu sehr denkt, dass das Mitschnorcheln von Sachen ein Allheilmittel sind. Nochmal ganz klar zu machen, die meisten Missbrauchssachen passieren nicht irgendwo im Universum, sondern nebenan. Man muss zuhören, man muss Kinder angucken, man muss eine Gemeinschaft sein von Menschen, die aufeinander achten, ohne sich dabei allerdings auf den Geist zu gehen. Wozu wir aus unserer Szene, so Technikszene, schon ein bisschen neigen, dass wir dazu überbehütend sind oder hypervigilant sind. Also da muss man schon aufpassen, aber da braucht es noch ganz andere Sachen und da braucht es tatsächlich etwas, was Sicherheit heißt. Also nicht Sicherheitstheater gegen böse Terroristen, sondern Sicherheit im Sinne von Sozialsystem, von Bildung. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste dabei. Also und zwar wirklich Bildung, nicht Schulbildung, sondern Bildung, Herzensbildung. Und ich glaube auch viel Engagement von uns untereinander, dass wir bestimmte Sachen auch gar nicht zulassen, selbst wenn wir mal sagen, weil irgendwas, was jemand als Kommentar sagt, doch aufmerksam sein und sagen, war zwar lustig, aber war nicht okay. Und auch damit kann man leben, ohne dem anderen gleich zu sagen, er sei doof.
Und was du gerade noch mit angedeutet hast, aber vielleicht noch nicht erwähnt, also gerade auch die Ausstattung von Jugendämtern, die sind ja häufig auch diejenigen die und LehrerInnen, die dafür sensibilisiert werden. Kinder, die in der Schule beigebracht bekommen, was nicht okay ist und wie sie sich Hilfe suchen können. Das sind ja auch Investitionen, die gehen immer wieder, die fallen immer wieder unten weg, wenn man nur über die Vorratsdatenspeicherung seit Jahrzehnten diskutiert, weil ÜberwachungspolitikerInnen sagen, das ist das Heilmittel, überall Heilmittel für alles. Das heißt, der Fokus muss auch viel mehr auf solchen Mitteln zur Prävention und zum Opferschutz gelenkt werden.
Wir saßen ja im Bundesjustizministerium, bevor das NetzDG verabschiedet wurde, zusammen, also als wir noch drüber nachgedacht haben, mit 2 Staatssekretärinnen, der Minister war nicht dabei, und haben darüber gesprochen und kamen dann eben darauf, ja, eigentlich ist das auch gar keine Aufgabe der Justiz, sondern des Ministeriums für Familie und Gedöns, wie es ja mal so genannt wurde. Es gehört da eigentlich gar nicht hin, weil wir neigen dazu, sehr schnell mit der Justizkeule zu kommen und Dinge verbieten zu wollen. Das klingt so wunderbar einfach. Es ist aber nicht einfach. Zusammenleben ist nicht einfach und braucht anderes als die Möglichkeit, jemand anderen permanent auf die Finger hauen zu können.
Ja, Dann vielen Dank nochmal für die Begleitung, sowohl die Ansage als auch die Fragen zum Schluss. Ja. Wie gesagt, ich lese auch heute Abend noch weiter nach, wenn ihr noch den Talk vielleicht oder die nächsten Tage, wenn ihr den Talk als Aufzeichnung seht. Ich freue mich auf euer Feedback.
Gut, dann komme ich wieder in meine Herald-Position, sagt ihr herzlichen Dank. Wir geben uns die Hand, wir kennen uns. Ja. So, vielen Dank, Konstantin Macher, dein Applaus. Ich hoffe, ihr klatscht auch jetzt alle.